Hashtag Liga auf Eis. Keine Playoffs, kein Eishockey mehr, aber ohne Frage, dieser Sport hat es verdient, dass wir ihn nochmal richtig abfeiern und drüber quatschen. Das tun wir jetzt mindestens 90 Minuten und zwar in der Eishockey-Show und zwar die TV-Edition mit mir und diesen beiden Herren hier, Rick Goldmann und Basti Schwele. Erstmal schönen guten Tag, Männer.
Das hast du schon mal gut hingekriegt, dass du auf die richtige Seite gezeigt hast.
Ich habe das so gemacht.
Sehr gut.
Deshalb habe ich mich auch in die Mitte gesetzt.
Ja?
Ja. Also ihr kennt das natürlich vielleicht da draußen, wir haben ja normalerweise diesen Podcast, die Eishockey-Show, ja, und das Ganze haben wir jetzt mal einfach ins TV gehoben, wenn man so will, und wollen aber auf eine, ja, sehr lockere Art trotzdem über Eishockey reden und bevor der eine oder andere auf die Idee kommt, ja, wir nehmen natürlich die Thematik grundsätzlich auch ernst rund um das Coronavirus, aber trotzdem haben wir irgendwie entschieden, wir sprechen ein bisschen locker drüber.
Ja, ich glaube, also ich kann das von mir sprechen, das ist auch mein Ansatz insgesamt mit dem ganzen Thema. Ich glaube, man muss es sehr ernst nehmen. Ich glaube, man sollte auch informiert bleiben. Es ändert sich sehr viel in letzter Zeit. Auf der gleichen Seite muss ich jetzt persönlich für mich sagen, ich bin relativ weit weg von Panik. Ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich, dass man das gemeinsam schafft, wenn wir die Sachen, die wir immer wieder hören, auch umsetzen. Es geht los beim Händewaschen und so weiter. Aber auch ganz wichtig, und auch da möchte ich von mir sprechen, ich habe meinen Humor nicht verloren. Und ich glaube, dass das auch ganz was Wichtiges ist heutzutage.
Du hast deinen Humor nicht verloren. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, oder?
Oder ich habe ihn gefunden.
Schwer vor.
Ich habe ihn gefunden, sagen wir es mal so, weil viele sagen, ich habe ihn nie einen gehabt, aber jetzt habe ich einen gefunden.
Doch, wir finden den ja gut.
Ja, danke.
Das bedeutet mir viel. Hin und wieder, ich weiß, dass du auch mal gelobt wirst hier.
Und wir müssen natürlich anmerken, dass wir natürlich auch hin und wieder vielleicht mal so eine Art Audiokommentar einfügen werden, weil das ganze Ding ja dann auch ab morgen als Podcast zur Verfügung gestellt wird, also auf den einschlägigen Kanälen, kann man dann die Eishockey-Show TV-Edition eben auch hören auf die Ohren. Dementsprechend kann es natürlich hin und wieder sein, dass wir auch was erklären, vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer, der jetzt dann morgen sich das Ding audiomäßig reinzieht und natürlich nicht genau weiß, was da gerade eingespielt wurde zum Beispiel. Ne? Also,
aber das kapiert niemand.
Doch, genau. Ich glaube auch wirklich, dass das hin und wieder noch ein Problem ist. Und da können wir auch mal erklären, Podcast könnt ihr die ganze Zeit umsonst hören. Das ist eine App auf eurem Handy drauf.
Ja.
Die macht das ganz alleine. Ihr könnt zum Beispiel eingeben, die Eishockey-Show, da kommen ganz viele Folgen von früher. Oder auch den Doppelpass. Auch der war gerade im Fernsehen. Kommt aber bei Sport 1, bei uns im kleinen innovativen Fernsehunternehmen, wo wir gerade sind, auch als Podcast.
So sieht's aus. Und das in den Zeiten, wo eh viele zu Hause bleiben und vielleicht nicht so viel los ist.
Da fehlt da bloß noch Hörbuch.
Und ich hab's ja gesagt, Jungs.
Gibt's das auch noch?
Nein. Nein, wart ab.
Lass uns über das Hörbuch nachher noch reden.
Das steht in unseren Unterlagen nicht drin.
Aber wir wollen natürlich, ich hab's ja anfangs gesagt, in dieser Sonderausgabe, die Sportfuzis im Fernsehen so ein bisschen über das reden, was in der Eishockey-Saison passiert ist. Weil, ich habe es ja gesagt, es hat es verdient auch, dass man es nochmal abfeiert, auch wenn es natürlich jetzt auf einmal abrupt vorbei war, ist klar. Und wir wollen natürlich schon mal vorneweg erwähnen, ihr habt euch darauf gefreut, wir haben es angekündigt, ja, und sie werden dabei sein. Wir haben überragende Gäste, wie ich finde. Wir feiern zwei Legenden ab, die muss man natürlich schon mal vorneweg erwähnen. Christoph Ullmann, der seinen Rücktritt ja bekannt gegeben hatte und leider eben auch kein direktes letztes Spiel gehabt hat aufgrund dieser kuriosen Absage und der Corona-Absage der Playoffs. Er wird gleich bei uns hier zu Gast sein.
Mega. Total nett, dass der Ulle extra von Mannheim hierher gefahren ist.
Hut ab für das, ja.
Vielen Dank jetzt schon mal.
Also, Christoph Ullmann wird da sein. Wir reden aber mit einer weiteren Legende, die auch gesagt hat, nach der Saison ist Schluss. Marcel Gotsch. Auch er wird uns telefonisch zugeschaltet sein. Mega, freue ich mich drauf.
Ich mich auch.
Ja.
Auch da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Weil wir haben ja nicht bloß einen Gotschi, der übers Telefon zugeschaltet wird, sondern wir haben auch einen in Amerika. Weiß ich nicht wen?
Du meinst den Mann in Amerika?
Den einen, den wir da haben. Ja. Ja. Nee, wir haben auch mit jemandem ein Gespräch vor aus der NHL und das wird Kopinian Holzer sein.
So sieht's aus. Also, wir schalten nach Nashville.
Genau,
Tennessee.
Damit nicht genug.
Sag's euch.
Immer noch nicht genug, denn wir haben auch in der DEL 2 einen Mann, der weichen musste in der deutschen Eishockey-Liga. Regeln hin oder her, Marco Pfleger wird auch noch Thema und Gast bei uns hier in unserer kleinen Show sein.
Mega. Also wir haben viel zu besprechen mit unseren Gästen und bevor wir die Zeit schon vorneweg jetzt torpedieren, weil irgendwann ist es ja ausufernd. In meinem Podcast kannst du ja theoretisch senden, bis der Arzt kommt.
Ja.
Ne? Passiert uns ja immer wieder.
Ja.
Rick immer.
Anarchie.
Der Timekeeper.
Anarchie von der Zeit her zumindest. Ja. Hier, dieser Podcast. Mal schauen, ob wir es hier auch durchziehen.
Einen wichtigen Programmhinweis habe ich noch. Dafür bin ich ja da. Ja? Die Sprechpuppe muss kurz erwähnen, dass Hashtag Liga auf Eis natürlich der Hashtag ist für euch, für sie hier in die Sendung rein. Ganz wichtig, bedeutet also immer den Post dann mit Liga auf Eis versehen und dann kriegen wir das hier auch irgendwie mit. Rick hat sein Handy dabei, ich auch. Wir werden das auch zwischendurch einfach mal anmachen, auch wenn man das in einem Fernsehstudio eigentlich gar nicht tun sollte. Aber wir sind ja so ein Twitter-Ding.
Ich wollte auch sagen, wenn ich drauf schaue, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich irgendwelchen Menschen einfach so private Nachrichten schicke.
Auch. Oder mir nicht zuhörst.
Nee, zuhören kann ich, wenn ich schreibe. Das weißt du, glaube ich. Aber ich schaue wirklich dann auf Twitter, was so los ist, unter unserem Hashtag. Jetzt schreibt mir bitte keiner einen Schmarrn, so wieder weg damit. Und dann hoffen wir natürlich, dass von euch auch ein paar Anmerkungen kommen, ein paar Fragen kommen und die nehmen wir gerne auf.
Wir müssen ja auch nochmal sagen, die Intention ist, erstmal geht der Dank an Sport1, dass wir diesen Spot bekommen haben. Eigentlich sollte heute erste Playoff-Runde Spiel 3 stattfinden.
Ein mögliches Spiel 3,
genau. Genau, was natürlich ein mögliches Spiel 3 heute nicht stattfindet. Wir müssen auch sagen, letzte Woche unser Podcast, No Hockey, war ja aus der Not geboren, weil wir ja auch geschockt waren, einen Tag nach der Absage der Saison. Wir haben uns jetzt ein bisschen ordnen können und deshalb auch innerhalb von 48 Stunden, ist zwar nicht so lang, aber eine 90 Minuten Live-Sendung hingestellt, um auch nochmal tatsächlich, und das hat, glaube ich, noch niemand gemacht, so wirklich diese Hauptrunde, auch wenn nur die Hauptrunde gespielt wurde, einfach nochmal zurückzuschauen auf das, was eben seit September in der DL passiert ist.
Genau, auf die Liga, eben auch auf Karrieren, deshalb haben wir auch die Gäste da, eben live und zugeschaltet und vielleicht holen wir uns einfach noch so ein Roundup ab. Ne? Ich glaube, das ist wichtig. Wir wollen natürlich auch ganz kurz über das sprechen, was die Liga bewegt. Das ist das Coronavirus und die Probleme, die daraus resultieren. Und der Kollege Bernd Ruthmann, das ist einer von denen, die du gerade angesprochen hast, die nämlich...
Mr. Bernd.
Fachsprache, Wording, Mr. Bernd. Er hat natürlich auch, seit bekannt wurde, dass wir das hier im TV machen dürfen, also eigentlich gestern, im Schnitt gelebt.
Ja, genau. Der lebt aber immer da, muss man sagen.
Ja, im tiefsten Keller.
Wer einen Bernd kennt, weiß, der lebt da.
Also Mr. Bernd, im tiefsten Keller hat er gearbeitet und fasst die Situation natürlich auch rund um das Coronavirus und die deutsche Eishockeyliga und die Playoffs nochmal kurz zusammen.
Extrem bitter, aber vernünftig.
Die Entscheidung, die Saison ganz abzusagen.
Ein Beschluss mit sportübergreifender Signalwirkung. Keine Playoffs in der deutschen Eishockeyliga. Der Höhepunkt der Saison abgesagt.
Ich denke, dass der Eishockeysport hier ganz klar Zeichen gesetzt hat, zusammensteht und die politischen Anweisungen und Empfehlungen direkt umgesetzt hat. Ich glaube, das ist unsere gesellschaftliche Pflicht, auch hier für Klarheit zu sorgen und alles zu tun, um die Zuschauer, die Fans, die Spieler und Spielerinnen, alle Beteiligte auch zu schützen.
Die Gesundheit der Fans und Spieler, einer der Gründe, die den Saisonabbruch alternativlos gemacht haben.
Drei Faktoren: Wirtschaftlichkeit, sportlicher Wettbewerb und dann auch letztlich wirklich, können wir einen Spielbetrieb gewährleisten und was ist dann, ist es das wert, irgendwie dann noch mehr gesundheitliche Risiken einzugehen?
Geisterspiele sind im Eishockey undenkbar, denn ohne Zuschauereinnahmen ist der Sport nicht zu finanzieren. Nichts anderes hätten die Veranstaltungsverbote aber bedeutet, zuerst in Bayern, mittlerweile deutschlandweit.
Dass diese Verbote für uns schmerzhaft sind, wirtschaftlich eine Katastrophe sind, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Gilt auch für die anderen Kollegen von den anderen Sportarten. Wir leben insbesondere von den Zuschauerzahlen.
Die Absage der Playoffs ist nicht nur eine emotionale Katastrophe. Für einige Clubs ist die Entscheidung auch finanziell ein harter Einschnitt.
Wir befinden uns in wirtschaftlicher Quarantäne. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was jetzt, wo wir die Hilfe der Partner brauchen, wo wir aber auch sicherlich die Hilfe der Politik brauchen, wie alle anderen Branchen auch. Wir haben jetzt unseren Teil dazu beigetragen, unsere Veranstaltung abzusagen, wie es gewünscht war. Da ist die Politik in den letzten Tagen ja sehr, sehr großzügig mit Worten gewesen. Und wichtig ist halt, dass das dann halt auch ankommt und auch bei uns kleineren Sportligen insbesondere auch ankommt. Und wir wissen auch aus leidvoller Erfahrung in den letzten Jahren, Arbeitsrecht, Sozialrecht funktioniert mit den kleinen Profisportligen in Deutschland nicht so ganz perfekt. Also von daher hoffen wir da auch auf unbürokratische Unterstützung, von welcher Seite auch immer. Aber da ist sicherlich der Staat in irgendeiner Weise gefragt.
Im Gegensatz zum Basketball ist die Hauptrunde in der DEL abgeschlossen. So stehen mit München, Mannheim, Straubing und Berlin die Teilnehmer der Champions Hockey League fest.
Wir haben ein bisschen die glückliche Situation im Unglück, dass wir seit Sonntag die Hauptrunde beendet hatten, dass wir eine feste Tabelle zur Verfügung hatten, um die etwaigen sportlichen Fragen, die zu klären sind, zumindest zu lösen. Wir haben in diesem Jahr keinen Auf- und Abstieg. Da haben wir uns vielleicht ein bisschen leichter getan, weil wir halt die abgeschlossene Hauptrunde hinter uns haben und jetzt nicht auf Gedeih und Verderb die Playoffs irgendwie durchprügeln wollten.
Erstmals in der 26-jährigen Geschichte der DEL wird es keinen Meister geben.
Der deutsche Meister ist der Sieger der Playoffs. Wenn es keine Playoffs gibt, gibt es keinen deutschen Meister. Und bevor irgendjemand diese Diskussion überhaupt hätte anfangen können oder Idee haben können, hat München gesagt, sie wollen auf keinen Fall deutscher Meister sein. Sie möchten nicht am grünen Tisch erklärt werden. Also die Diskussion gab es nicht. A, rechtlich nicht, aber zum Zweiten auch jetzt irgendwie so eine Krücke zu bilden und zu sagen, wir erklären den Hauptrundensieger zum Meister, wurde überhaupt nicht diskutiert, weil im Vorhinein München sich selber fast mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat.
Kein Meister, keine Playoffs und wahrscheinlich auch keine Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz. Nächste Woche findet eine Sitzung des Weltverbandes in Zürich statt. Dort wird Franz Reindl mit seinen Kollegen auch über eine WM-Absage diskutieren.
Ich denke, dass das so dramatisch ist, dass das da mit allem zu rechnen sein wird. Trotzdem muss man ruhig bleiben, einen Schritt nach dem anderen tun, die Sachlage wirklich analytisch angehen, nichts überstürzen, aber auch nichts unterschätzen. Und das wird die Aufgabe sein in der nächsten Woche im Council.
Den Eishockey-Fans droht eine lange Sommerpause.
Ja, über die WM wollen wir natürlich auch noch sprechen, aber erstmal starten wir, glaube ich, mal mit der Deutschen Eishockey-Liga. Und zunächst mal vielleicht mit ein paar Sportlern natürlich auch, weil die betrifft es ja letztlich. Ja. Ne? Das sind die armen Jungs, die jetzt eben ihren Sport nicht ausüben dürfen, die sich eigentlich extrem wie alle Fans auch auf die Playoffs gefreut haben. Und guck mal auf ein paar Tweets. Mal
Danny von Danny Außenbürgen, ja. Torhüter von München.
Guck mal, die Saison bleibt es leider nur ein Traum. Ne? Also, dass er wieder den Meisterpokal in die Höhe stemmen darf.
Ja, die Jungs leiden natürlich alle mit. Für die kam das ja auch überraschend. Ich meine, ich glaube, das hat insgesamt jeden so ein bisschen hart getroffen, findet ihr nicht?
Also ich glaube, man muss mal eins sagen, und auch jetzt, wenn ich es gerade wieder gehört habe, ich bin auch einer, der normalerweise Funktionäre gern kritisiert, das sehr, sehr kritisch eher sieht, was sie machen. Ich muss mal die Funktionäre im deutschen Eishockey loben, wie schnell sie reagiert haben, wie klar sie reagiert haben und wie sie jetzt auch bei ihrer Linie bleiben. Und das betrifft jetzt
als erste Profiliga.
Absolut, betrifft nicht nur die deutsche Eishockey-Liga, sondern auch der deutsche Eishockey-Bund mit Sportdirektor und mit dem Präsidenten dran. Ich glaube auch, dass die
IHF gesetzt.
Ja, und ich glaube auch, dass die IHF den gleichen Weg geht. Und das ist der einzige Weg, den du momentan gehen kannst. Die Wirtschaftlichkeit für einen Eishockey-Club, das abzusagen, jetzt gehen wir mal weg vom Medizinischen her, trifft Eishockey-Clubs deutlich härter als Fußball-Clubs. Ja, das muss man ganz klar sagen, die sind sehr, sehr abhängig von den Einnahmen und vor allem auch von der Präsenz im Fernsehen. Und trotzdem war es für sie keine Frage, in dieser Zeit sofort zu sagen, hör mal zu, wir spielen nicht.
Aber die Frage ist ja auch, wie hart trifft es sie?
Gut, das ist jetzt wirklich schwer, jetzt schon abzusehen. Aber wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass normalerweise die Zuschauereinnahmen, ich sage jetzt mal, bei fast 50% sind. Bei manchen Clubs vielleicht sogar drüber. Das kommt darauf an, wie groß der Club ist. Insofern sind es natürlich Spiele, und das ist ein großer Vorteil, die jetzt nur noch in den Playoffs fehlen. Aber auch eins sage ich, du weißt ja nicht, wann weitergespielt wird und wie weitergespielt wird, wie viele Sponsorengelder noch dranhängen, wie viele Sponsorengelder das noch kommen, wie die Wirtschaftlichkeit sich in naher Zukunft entwickeln wird und was das dann für Auswirkungen für diese Clubs hat. Also ich glaube schon, dass, nochmal ganz kurz zurückzukommen zu den Funktionären, dass sie das einzige Richtige gemacht haben in dem Moment und es auch wirklich als Linie durchzogen haben. Das finde ich gut.
Ja, die wirtschaftlichen Ausmaße, die können echt dramatisch sein für die Liga, ne? Also das kann man jetzt noch nicht absehen, ist klar, aber
ich glaube nicht nur in die Liga, das kannst du durchaus ein bisschen größer fahren. Also das wird die ganze Welt betreffen tatsächlich. Deswegen glaube ich, ist der Club so ein kleines Ding, das sicher was sein wird. Aber es wird unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Weltwirtschaft, glaube ich, enorm treffen und verändern.
Absolut, aber wir müssen es ja jetzt auch mal runterbrechen eben auf die deutsche Eishockey-Liga, ja, weil natürlich die Fans auch irgendwie sich Sorgen machen. Ist ja klar, wenn ich jetzt Fan bin von einem vielleicht kleineren Verein, wo ich weiß, okay, das ist immer eng kalkuliert, du hast es gerade gesagt, ja, fehlen erstmal mehrere hunderttausend Zuschauer letztlich, wenn du die ganzen Playoffs mal zusammenrechnest. Ja. Je nachdem auch, wer dann weiterkommt und welches Stadion, welches Fassungsvermögen hat. Und das sind ja dann unfassbare Einnahmen. Und mit denen kannst du ja jetzt auch schon perspektivisch gar nicht mehr planen.
Also das wird ja auch unglaublich schwer sein. Lass uns da vielleicht nicht ganz so viel schwarze Farbe an die Wand malen. Das ist definitiv so, aber da ist ja viel Spekulation, glaube ich, jetzt dabei. Deswegen lass uns da vielleicht nicht ganz so weit gehen. Ich glaube auch, wenn wir von der Wirtschaftlichkeit, die haben wir angesprochen, mal einen Schritt zurückgehen. Auch, dass die Clubs einfach sagen, selbst von sich, wir wollen gar nicht spielen, weil wir sind keine Geisterspielliga, wir sind nicht so ein Sport. Wir wollen die Zuschauer bei uns drin haben. Die Playoffs ist die Geisterzeit, das ist emotional. Und für mich zum Beispiel, ich spiele Sportart seit 4 Jahren, für mich war das emotionale Absage.
Was spielst du seit 4 Jahren?
Mit 4 Jahren Eishockey. Mit 4 Jahren habe ich angefangen. Also 40 Jahre jetzt. Ja. Jahre.
Du bist schon so alt.
Ich bin so alt. Heute ist der Tag, wo ich zugebe, dass ich tatsächlich schon über 30 bin. Bis jetzt feiere ich ja normalerweise daheim in meinem 29. Geburtstag nach. Jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich
im April ist übrigens wieder soweit, für alle, die gratulieren wollen.
Aber jetzt, lass uns kurz zurückkommen. Ich glaube, dass die wissen, dass der Fan wirklich im Eishockey so nah dran ist wie in wenigen Sportarten und das auch so zusammengehört. Auch das ist eine einfach unumgängliche Absage, trotzdem zu sagen, wir wollen keine Geisterspiele, wir wollen nicht ohne Fans spielen.
Das zeigt tatsächlich auch die Wichtigkeit, wie in der Liga, im Eishockey überhaupt das Zusammenspiel zwischen Clubs und Fans ist. Und das ist
guter Punkt.
Ist schön.
Guter Punkt.
Das hat echt gut funktioniert. Ist ja auch nur, ich meinte auch eher so, nicht, ich will jetzt auch nicht der Schwarzmaler sein, ich meinte auch so, dass
ist
natürlich...
Ja auch ganz anders anzogen,
ja. Dass die Werbeplattform ja auch fehlt. Und das ist ja ein Schaufenster für alles, ne? für die Playoffs. Und das ist halt bitter, dass das der Liga jetzt fehlt. Also eine Saison, die zu Ende geht oder nicht zu Ende geht, ist immer bitter. Aber
wir können über den Zeitpunkt positiv diskutieren, finde ich, und man kann negativ diskutieren. Du kannst darüber diskutieren, so wie es der Gernot, der es gerade vorher gesagt hat, Gernot Trippke, dass er sagt, wir haben Glück gehabt, weil 52 Spiele die Hauptrunde genau zu Ende war. Das heißt, es gibt eine Abschlusstabelle, dann haben wir halt einmal keinen deutschen Meister. Gibt es Schlimmeres im Leben übrigens als das. Aber natürlich können wir auch diskutieren, dass der wichtigste Part, warum man 52 Spiele überhaupt spielt, ist die Playoff. Mhm. Und die fehlen natürlich jetzt auch. Da kann man auch diskutieren. Aber ich glaube insgesamt, wie gesagt, die Absage ist unumgänglich und alternativlos.
Richtig. Und was wir natürlich unbedingt noch ansprechen müssen, ich glaube, da fiebern die Fans ja auch schon hin, ist ja klar. Jetzt weißt du, okay, als Fan auch, als Spieler sowieso auch, wir haben keine Playoffs, klar, das Thema ist jetzt vom Tisch. Und jetzt denkst du dir, okay, mal gucken, wie lange das geht. Keiner weiß es, in keiner Sportart, in der Gesellschaft, wie du auch gesagt hast, ja auch nicht. Und irgendwie hoffen doch alle, dass die WM stattfindet. 8. Mai wird es losgehen. Wir können ja vielleicht mal kurz reinhören. Dementsprechend hören wir jetzt mal den DFB-Präsidenten Franz Reindl. Der hat natürlich auch eine Meinung, weil er ja auch im Council des IHF sitzt. Also natürlich dann eine sehr schwerwiegende Meinung, was er vorab jetzt schon denkt, bevor dann entschieden wird. Kommen wir gleich drauf, wie es mit der WM ausgehen könnte.
Prozesse im internationalen Bereich, die sind hier so strukturiert, dass wir nächste Woche in Zürich eine internationale Sitzung des Councils haben, bei dem ich selbst Teilnehmer bin, und morgen wird der Schweizer Bundesrat und die Gesundheitsbehörden einen weitreichenden Beschluss fassen. Dem muss man abwarten. Das wird die Grundlage sein dessen, was nächste Woche im IHF Council dann entschieden werden muss. Ich denke, dass das so dramatisch ist, dass da mit allem zu rechnen sein wird.
Ja, das war natürlich der O-Ton von der Pressekonferenz. Mittlerweile ist das ja sogar vom Bundesrat in der Schweiz schon entschieden, ne?
Es ist Folgendes entschieden. Ja. Gestern war das, dass bis Ende April alle Veranstaltungen mit über 100 Leuten...
Genau, und in der Schweiz wurde die Saison auch abgesagt. Auch das stand noch länger, stand bis Freitag, glaube ich,
ja.
Oder Donnerstag.
Das heißt, gehen wir ganz kurz zurück, bis 30. April darf sich keiner treffen mit über 100 Leuten. Hier geht es um ein internationales Großevent, das 8 Tage danach stattfinden soll. Das muss organisiert werden, die Leute sollen irgendwo herfliegen. Das ist unmöglich. Mit
Testspielen ja auch vorher noch und so.
Unmöglich, das zu machen. Also natürlich ist es noch nicht offiziell abgesagt, aber wenn ein normaler Mensch jetzt sich das normal vorstellt, würde er sagen, das geht nicht.
Punkt. Das IHF Council tagt übrigens jetzt Montag. Montag, Dienstag.
Genau.
Da werden auch die Stefan Scheidenagel und Franz Reindl sind dort vor Ort. Mhm. In Zürich findet das noch statt. Und ja, also 2 Tage und dann wird das vermutlich auch offiziell.
Ja. Boah, das wäre schon bitter.
Es wäre sicherlich bitter, aber
wir sind ja auch Hockey-Fans.
Also ja, klar sind wir Hockey-Fans und wir haben uns so kennengelernt über die Eishockey-WM. Und für mich ist es jedes Jahr ein Highlight.
Absolut.
Auf dem Eis, wie neben dem Eis, auch das muss man mal sagen.
Das ist auch das, wofür wir dann leben, die ganze Saison tatsächlich.
Du lebst dafür. Auch wir haben sonst ein normales Leben, aber für dich ist das erstmal, wo du dann auch raus darfst und wirklich leben kannst. Nee, Schmarrn, es ist schon so, da passiert dann einfach viel und das macht uns Spaß und da geht man hin. Deswegen kommen auch die Fans. Du weißt, auf der einen Seite, es ist natürlich Top-Eishockey, natürlich ist das auch so ein kleines Get-Together. Und dieses Get-Together ist in dieser Zeit momentan nicht möglich. Punkt. Also glaube ich nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommt, hier eine WM zu veranstalten.
Ich glaube auch nicht dran.
Wir entscheiden es nicht. Wir werden es am Dienstag hören, aber wir sagen ja bloß unsere Meinung jetzt da. Unser Podcast kommt wann? Kommt da raus? Falls wir, da können wir noch schneiden, wenn es nicht stimmt, was wir hier sagen.
Also eigentlich wird da, wie man in der Fachsprache sagt, dann Montag gedroppt. Also morgen.
Der Podcast?
Ja, der jetzt.
Ja, natürlich. Ja,
also wie gesagt, das geht ja auch als Audio-File
raus. IHF Council weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass die Montag und Dienstag
sind. Die wollten den Podcast natürlich abwarten.
Die wollten den auch abwarten, um da nochmal eine fundierte Meinung zu einzuholen.
So, ich hat Frau geschrieben oder was ist los bei dir?
Ich gucke gerade mal, ob ich hier schon einen Tweet finde, aber den können wir gleich noch einarbeiten. Genau. Weil ich brauche das ja in einer etwas größeren Schrift hier und ich habe das noch nicht auf groß gestellt.
Das ist klar. Wir können schon mal darauf hinweisen.
Wir können ja weitermachen.
Ja, wir haben hier nämlich so eine kleine, du kannst da reinschauen.
Okay, ja, ich
gucke so ein kleines Fenster und ich habe schon gesehen, dass unser Gast im Anmarsch ist.
Ja?
Ja, der Ulle ist da, der ist schon umgezogen. Auf den freuen wir uns, oder?
Ja, mega.
Ulle ist ja klasse. Ja, weil er auch unter
uns immer
Hund ist.
Er war ja auch bei unserer Podcast-Version, als wir mal live in der Augsburg das gemacht haben. Man muss sagen, ohne ihn jetzt schon zu früh abzufeiern, weil sonst kommt er gleich mit der gebranntesten Brust überhaupt nicht durch die Tür da durch. Aber das
hat der kommt da immer hat er durch abgeliefert. Die Tür. Von der Brust kommt er immer durch die Tür, der Ulle.
Da hat er abgeliefert. Das war durchaus entertaining. Oh, Wahnsinn. Was hatte der für Dance-Moves drauf? Sensationell.
Die kannst du ihn hier auch noch?
Nee, krieg ich nicht mehr. Brauche ich die Schlittschuhe dafür.
Also, wir sind zurück. Die Eishockey-Show TV-Edition. Das Schöne ist, jetzt sind wir zu viert. Christoph Ullmann ist da. all the way from Mannheim, Germany.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Machst du es immer beim Warm-up?
Ja, mit Simon Slesemski haben wir da so eine Fußball-Warm-up-Routine entwickelt und das ist immer besser geworden. Also wir haben uns da quasi...
Das war eins von den ersten Bildern.
Bei ihm ist es immer besser geworden.
Ja. Bei ihm ist es immer besser geworden, aber du brauchst ja immer einen, der die Pässe spielt oder der... Also wir haben dann teilweise den Puck im Nacken gefangen und so. Also es war schon
ganz... So gut war die am Schluss?
Ja, es war ganz großes Tennis.
Ernsthaft jetzt?
Ja. Ja, also die Kameraleute haben nur drauf gewartet beim Warm-up und wir haben dann USB-Sticks hinten raus nach dem Warm-up bekommen mit dem Material drauf. Also...
Was sagst du, das ist ein guter Punkt, was sagst du, es gibt ja diese Trainer, die dann sagen, hey, ihr müsst euch gescheit vorbereiten und Gamefest und sonst was, das ist jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, eher relativ wenig Gamefest.
Ja, aber man muss ja, ist ja ein Spiel, also man muss schon ein bisschen locker auch sein. Natürlich gibt es auch die Kandidaten, die schon 4 Stunden vorm Spiel im Tunnel sind und
beißen,
ja, also wenn ich das machen würde, dann hätte ich Gesichtsmuskelkater, aber nee, ein bisschen Lockerheit gehört da schon dazu.
Ole, wie locker bist du? Nachdem deine Saison, deine Karriere, deine große Karriere mit über 900 Spielen sehr abrupt und überraschend zu Ende gegangen ist, so wie es dir sicher nicht vorgestellt hattest.
Nee, natürlich nicht. Vor allem, dass ich jetzt zum Schluss auch noch verletzt war und mich da jetzt versucht hatte, zurückzukämpfen und viel Zeit in der Reha verbracht hatte. Ja, wurde mir dann das Karriereende vorzeitig ein bisschen genommen. Und,
wie groß ist dein Hals auf diesem Virus? Auch wenn man es natürlich jetzt sagen muss, hey, das ist halt so Gesundheit, aber man hat ja ein persönliches Empfinden, oder? Bei sowas, wenn man die Karriere nicht nochmal.
Ich hoffe, dass der Hals locker bleibt, was den Virus jetzt angeht. Kann ich nicht beeinflussen. Ich reg mich selten über Sachen auf, die nicht in meiner Hand liegen. Und wenn es jetzt ein entscheidendes Spiel gewesen wäre, wo du mit eingreifen kannst und deinen Stempel aufdrücken kannst. Aber in dem Fall konnten wir alle nichts machen. Das lag nicht in unserer Hand. Und jetzt gehst du halt nicht mit einer Ehrenrunde vom Eis, sondern du gehst halt still und heimlich, verschwindest du so ein bisschen, packst deine Tasche und ziehst da ab.
Und ziehst noch bei uns kurz vorbei.
Aber sag mal, nehmen wir uns da mal mit, wie ist das eigentlich für euch gewesen? Wann habt ihr davon erfahren? Wann war das vielleicht Thema? Und wie hat man euch das mitgeteilt? Stelle ich mir das so vor, ich habe euch am Montag getroffen in der Kabine und dann ist jemand rein und hat gesagt, du, die Saison wird wahrscheinlich nicht mehr gespielt oder wie war das?
Nee, es war ja am Dienstag noch Training, wir haben uns vorbereitet auf Ingolstadt.
Also am Montag war noch gar nicht wirklich Gespräch? Auch nicht.
Nee, gar nicht. Am Dienstag in der Früh war noch ganz normales Training und dann lief es bei uns im Panther-Chat schon ziemlich heiß mit den Jungs, wer Informationen hatte, da kamen auch Infos von Spielern aus Wolfsburg, die, glaube ich, schon die Order bekommen haben, wieder aus dem Bus zu steigen, um nicht nach Nürnberg zu fahren. Sowas kommt ja dann, macht ja ganz, ganz schnell die Runde. Und wir haben tatsächlich die Info von unserem Teamleiter Dwayne Möser gegen 17:30, 18 Uhr bekommen. Er hat es noch versucht, ein bisschen lustig zu verpacken. Er hat gesagt, die Playoffs fallen aus und Weihnachten fällt dementsprechend dies Jahr auch aus. Und dann kam halt noch eine Info vom Coach, dass am Mittwoch in der Früh, dass wir mal kurz reinkommen sollen zum Meeting. Und dann haben wir die restlichen Informationen bekommen und dann haben die Ersten wirklich angefangen und haben ihre Taschen gepackt.
Wahnsinn.
Jetzt muss ich sagen, mir hat in der Pause gerade jemand geschrieben und das Unglaubliche ist, es gibt weiterhin Dopingkontrollen. Das heißt, die Dopingkontrolleure kommen, wahrscheinlich weil die WM noch nicht offiziell abgesagt ist, und kontrollieren weiter die Nationalspieler.
Ja, du hast ja auch weiter diese inoffiziellen Kader oder diese vorläufigen Kader, die stehen ja weiter. Hat der Stefan Scheidenagel übrigens auch gesagt, dass die Jungs alle informiert wurden, sich weiter bereit zu halten, bis es die offizielle Absage von der WM gibt.
Krass. Ja. Auf der anderen Seite ist es doch schön, dass du bei uns bist, weil wir wollten ja ihn ein bisschen abfeiern. Ne? Wir haben ja gesagt, wir laden ihn ein, weil die letzte Ehrenrunde hast du sozusagen nicht bekommen.
Ja, ist hier.
Ja.
Und guck mal, kannst du es hinausholen?
Nee, man kann mehr.
Jeder, was er verdient.
Wir haben ja gesagt, Liga auf Eis ist der Hashtag für diese Sendung und da haben sich natürlich schon ein paar gemeldet. Du hast ja auch gerade gesagt, Rick, dass da immer wieder was reinkommt und wir gucken mal, Ulle, auf einen Fan. Guck mal, Elke Voss, die hat sich anscheinend ein neues Auto gekauft. Ich weiß es nicht, aber du bist auf jeden Fall mit deiner 47 verewigt. Am Auto hängst jetzt. Du bist das Nummernschild von Augsburg.
Ja, Wahnsinn. Finde ich cool.
2 Jahre Augsburg, so einen Eindruck hinterlassen, Ulle.
Ja, das lasse ich jetzt so stehen.
Aber weil wir ja gesagt haben, wir wollen dich natürlich sozusagen hier auch offiziell verabschieden. Ihr habt ja zusammen ein bisschen Zeit verbracht und auch zusammen gedreht. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und ich glaube, wir gucken uns mal ein paar tolle Momente an. Sozusagen vielleicht für dich jetzt deine Abschiedsmatz. Die sollte, glaube ich, laufen. Rick, korrigier mich. Beim letzten Spiel, sozusagen mit der letzten Ehrenrunde, wäre das eingespielt worden, was jetzt gleich kommt, oder?
Es hat eigentlich 2 gegeben. Tatsächlich war das vorbereitet für Magenta Sport. Vielen Dank, dass wir auch das heute hier benutzen dürfen. Die ganze Doku gibt es bei magentasport.de zu sehen. Und dann hätte es quasi noch ein kleines Stück gegeben, das ein bisschen emotionaler ist, dass Ulle eigentlich wirklich, nachdem das letzte Spiel gewesen gewesen wäre, egal wann, nach dem ersten Spiel oder vielleicht mit dem Pokal in der Hand. Und das Teil, was wir jetzt gleich sehen, ist dafür.
Hat er schon gemacht. Gesehen? Nee,
gell? Ich weiß nicht, das ist schon im Internet gewesen, wenn man ehrlich ist. Also ich weiß nicht, was er die letzten Tage gemacht hat insofern.
Ist sehr selten.
Hat er wahrscheinlich nichts.
Hat er nichts gesehen in den letzten Tagen.
Also dann, deshalb jetzt nochmal, weil das ja auch ein Podcast wird, Audiokommentar. Jetzt kommt ein Stück über Christoph Ullmanns Karriere und das schauen wir uns mal an. Und dementsprechend gibt es sozusagen jetzt für Ulle hier, Ulle 47, von uns die Abschiedsmatz.
Eishockey ist einfach der geilste Sport, den es gibt. Du gehst da mit 25 Jungs jeden Tag raus, schwitzt zusammen, verlierst zusammen, gewinnst zusammen. Das sind einfach 25 Jungs, die jedes Wochenende so eine Hartgummischeibe hinterherrennen. Und wenn du dann am Ende so einen Pokal hochheben kannst, weil du das Maximalziel erreicht hast, da drehen die halt auch völlig durch. Da rasten die alle völlig aus.
Christoph Ullmann, die nächste Chance! Die Ullmann! Tor! Und sehen Sie mal, wie der sich freut!
Gibt es irgendwas, wo du am meisten stolz drauf bist?
Dass ich immer noch gesund bin, dass es mir körperlich gut geht, dass ich da jeden Tag noch rausgehen kann und Spaß habe.
Jetzt bist du knapp über 900 Spiele. Hast du irgendwann mal nachgedacht, dass du die 1000 voll machst?
Nie. Das war nie ein Ziel.
Weil es so viele andere Sachen gibt, die geil waren?
Nach dem Check gibt es einfach andere Sachen, die wichtiger sind, ja. Also da brauche ich die 1000 nicht. Das sind ja einmalige Momente, wo du so eine Meisterschaft gewinnst, das vergisst du so schnell nicht.
Christoph Ullmann! 151 Tore für Christoph Ullmann! Und es ist aus! Und es ist wahr! Das ist mehr als ein Traum!
Vielen Dank, liebes Eishockey Deutschland, dass ihr mir vor allem diese Bühne gegeben habt, diese Chance. Der zu sein, der ich bin, das zu zeigen, was ich konnte, mal besser, mal schlechter. Ich habe immer viel, viel Freude gehabt. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß mit mir hattet. Und man sieht sich immer zweimal im Leben. Und was macht man am Ende, wenn man gewonnen hat? Nach dem Sieg, wenn man rausgeht zur Ehrenrunde? Die Welle. Oh. Hey. Tschüss, vielen Dank.
Ja, mega, tolle Bilder einer beeindruckenden Karriere, Ulle. Und gerade schön zu sehen, wie stolz auch die ganze Family ist. Wie packt das ein? Ich gucke so ein bisschen rein. Du darfst hier, wir sind sozusagen die Eishockey-Show der Menschlichkeit und der Herzlichkeit. Du darfst auch alle Emotionen rauslassen. Wie ist es, wenn man die Bilder sieht, die wir gerade gesehen haben?
Ja, zu den Emotionen. Ich wollte gerade noch ein paar Taschentücher holen, aber die sind ja leider alle ausverkauft. Nee. Das ist jetzt auch noch ein Prozess, dass wir das erstmal alle so zusammen verarbeiten müssen. Vor allem, ich war jetzt auch die letzten 2 Jahre weg von zu Hause. Also die Familie war in Mannheim, ich war in Augsburg. Jetzt ist wieder so ein Akklimatisierungsprozess. Also wir müssen uns jetzt erst wieder ein bisschen aneinander gewöhnen und dabei das Ganze dann aber auch ein bisschen aufarbeiten. Also das geht nicht mit Tasche packen und das war's, sondern da werden, denke ich, auch die nächsten Tage, nächsten Wochen bestimmt nochmal die ein oder anderen Situationen und Momente hochkommen und irgendwelche Artikel, die einem zufallen oder zugespielt werden. Jetzt auch dieses wirklich super emotionale Video oder der ganze lange Film, der online zu sehen ist. Also ist echt eine unglaublich tolle Erinnerung, auch für die Zukunft, für mich oder für uns als auch Familie.
Dann heißt er willkommen im echten Leben.
Ich hab's auch nicht geschafft, keine Sorgen. Ich nehme mal ein bisschen Sentimentalität.
Also, jetzt auch schlechtes Vorbild, wollte ich sagen.
Nee, also es war ein wunderschöner Dreh, aber man muss vielleicht auch ganz kurz über den Dreh ein bisschen was erzählen, dann kommen wir wieder ein bisschen in die gute Stimmung rein.
Ja.
Wir haben uns in der Früh getroffen und ich habe mir gedacht, ich wollte natürlich die schönsten Szenen von seiner Karriere machen. Und dann baut man alles auf und wir haben rechnen so mit Zeit und dachte so, ja, gut, das wird so 45 Minuten dauern. Und im Endeffekt war es tatsächlich so, wir haben es um die Mittagszeit gedreht, der hat bei den Fragen so lange Antworten gegeben, uns ist Licht ausgefallen, der Akku, der war nicht mehr aufzuladen. Wir sind da, glaube ich, 2 Stunden gesessen und am Schluss war bei der zweiten Flasche Weißwein.
Und mittags.
Ja, gut. Das war sein Abschied.
Das war 9:45 Uhr.
Ja, das kannst du nicht sagen.
Nee, schon korrekt sein.
In irgendeiner Zeitzone war es Mittag. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann da gesessen und die Antworten sind immer länger geworden, ohne Licht am Schluss. Aber es war ein fantastischer Dreh. Und ich möchte eine Frage stellen, weil die habe ich so geil gefunden. Ganz am Anfang, es wissen ganz viele Leute nicht, diese Geschichte. Wie du Köln verlassen hast, wie es dazu gekommen ist. Kannst du das kurz fassen und mal erzählen? In deiner Karriere, wo du den Durchbruch geschafft hast und warum?
Wo ich von Köln weg bin, wie das passiert ist, ja. Also Köln war ja mein Ein und Alles, mein Zuhause. Ich bin damals da zur Schule gegangen und ich hatte ja den Traum, in der Köln Arena zu spielen, für die Haie zu spielen. Das war ja immer das, was ich vor Augen hatte, was mein Ziel war.
Ich sehe die Lampen hier auch schon ausgehen.
Und dann hat der Hans Zach, ja, das meinst du, gell?
Ja, genau.
Hans Zach eines Tages mal zu mir gesagt, ich muss auch wirklich sagen, ich weiß, dass der Hans ja auch viel guckt und viel liest und dass ich ihm da heute auch sehr dankbar bin, hat eine Mannschaftsbesprechung, die er gehalten hat, am Ende des Meetings gesagt, dass ich nicht mehr kommen brauche, dass er mich nicht mehr im Training braucht, nicht mehr im Spielbetrieb einsetzen wird. Ich könnte aber den Kraftraum nutzen und könnte mich dort für einen neuen Arbeitgeber vorbereiten. Und da bin ich dann ja nach Hause gefahren, habe Rotz und Wasser geheult und war, ja, meine Seifenblase ist da in dem Moment so ein bisschen zerplatzt. Und ich bin,
wie alt warst du?
19. Mhm. 19. Und dann bin ich heimgefahren, war fertig und habe das aber dann angenommen und habe damals gesagt, dir werde ich zeigen. Also ich werde mich durchsetzen, aber letztendlich war es ja von ihm so gewollt, dass ich es mir selber beweise, dass ich den Durchbruch schaffe. Und ich musste einfach weg aus meiner Komfortzone, aus dem Köln, wo ich viele Freunde hatte, viele Bekannte, ein fast schon familiäres Umfeld. Und er wollte, dass ich mich einfach aufs Wesentliche, aufs Eishockey konzentriere. Das war eigentlich in dem Moment so ein Arschtritt, wo er mich aus allen Wolken gerissen hat, der mich aber dahin gebracht hat, letztendlich, wo ich mich entwickeln konnte, wo ich damals dann so durchgestartet bin. Und das war dann die Zeit in Mannheim bei den Adlern.
Und ja, drauf hat er dich gleich zur WM eingeladen?
Hat er mich zur, nee, zur das war, damals gab es den Swiss Cup noch. Es gab ja immer im November den Deutschland Cup, im Februar den Swiss Cup. Und dahin hat er mich ja eingeladen. Da kam ja die schriftliche Einladung, die ich ausgedruckt habe, mit der ich in die Geschäftsstelle gegangen bin und gesagt habe, ich möchte da nicht hin, ich traue dem Braten nicht. Und so, aber letztendlich,
da scherzt einer schön.
Ja, und letztendlich hat er mich dann aber zur Seite genommen und hat ihm gesagt, dass ihm meine Entwicklung sehr, sehr gut gefällt und dass er stolz drauf ist, wie ich mich sportlich durchgesetzt habe und dass es ihm Spaß macht, mir zuzusehen. Er war ja immer noch Trainer bei den Kölner Haien, haben dann gegeneinander gespielt und meinte auch, dass ich es mir absolut verdient habe, im Kreis der Nationalmannschaft zu sein. Damals war, du warst ja auch noch da.
Ich war noch da, ja.
Stefan Usdorf, Jan Bender, also da waren ja ganz viele von den alten Haudegen und ich war einer der ganz Jungen, die damals da reingekommen ist in dieses etablierte, intakte Team.
Das hat das Team noch vertragen, wie der Kamier gekommen ist.
Ja, genau.
So intakt war das.
Aber das war so, wie halt Hans Zach auch war. Also er hat dich ordentlich zusammengeschissen, hat dich aber nie wirklich fallen lassen. Aber er hat dich auch nie wirklich hochfliegen lassen. Er hat dich schon auch schnell wieder runtergeholt, wenn's mal zu gut.
Können wir noch bei Geschichten auch bleiben?
Natürlich.
Weil durch diese Einladung zur Nationalmannschaft bist du ja, weil wir es vorhin AEV 47 gesehen haben, ja auch zu deiner Rückennummer gekommen, richtig?
Richtig. Ich habe ja früher die 17 gespielt im Nachwuchs und auch mein erstes Jahr beim KIC 2002, als die Haie das letzte Mal Deutscher Meister wurden, hatte ich auch noch die 17. Dann musste ich ins Büro zum Abschlussgespräch. Ich hatte den Meisterpokal mit nach Hause genommen, weil ich der Jüngste war und die Älteren gesagt haben, Ulle, Meisterpokal mitnehmen und zusehen, dass der morgen heil in der Geschäftsstelle ankommt. Auf dem Weg zur Geschäftsstelle bin ich aber in meiner Schule vorbei und bin damit einmal über den Pausenhof gelaufen.
Ernsthaft?
Und habe ihn dann zurück in die Geschäftsstelle gebracht. Ich hatte vielleicht anderthalb, zwei Stunden geschlafen, weil der musste um 10 in der Geschäftsstelle sein. Und dort hat mich Gerhard Brunner, der damalige sportliche Leiter der Kölner Haie, abgefangen und hat zu mir gesagt, Christoph, was möchtest du nächstes Jahr für eine Nummer haben? Und dann habe ich gesagt, warum? Ich habe doch die 17 hier. Und das, na, die habe ich jetzt anders vergeben. Welche möchtest du? Und dann habe ich im zweiten Jahr KIC die 13 gespielt. Und bin dann eben in Mannheim auch mit der 17 aufgelaufen, die ersten 5 Jahre. Und dann beim DEB war es so, als ich dort eben war, Jochen Hecht hatte die 17, Tobias Abstreiter die 27, Olaf Kölzig bzw. Tino Boos, die dann auch mal getauscht hatten, die 37. Und ich kam zu meinem ersten Länderspiel in die Kabine und wusste nicht, was da jetzt hängt. Also was mich erwartet, ob da die 1 hängt, die 0, die 99. Und dann hing da die 47. Und ich bin jetzt so die 7er Schritte hochgegangen, weil das meine Vermutung war. Ich habe die Frage nie jemand gestellt. Also wir hatten damals, waren die Betreuer, die das vergeben haben. Und ich habe nie die Frage gestellt, wieso jetzt die 47 für mich ausgesucht wurde. Ich habe das mal so geschlussfolgert und so bin ich dann zu der glücklichen Fügung gekommen, mit der 47 zu spielen.
Das ist ja eigentlich wichtig, ne? Für euch, ja. Ich sag, welche Nummer das ist. Du willst ja eigentlich eine die Karriere durchspielen. Ne?
Du verbindest das mit irgendwas. Aber wie gesagt, das war nicht, also die Mannschaft war intakt, die hat funktioniert und ich war einer von den ganz Jungen, die da reinkam. Und das war jetzt für mich nicht der Zeitpunkt, dass ich irgendjemand frage, wieso, weshalb oder wen ich da jetzt anzusprechen habe, sondern ich war ein bisschen aufgeregt vor dem Spiel und habe mich gefreut und habe das so akzeptiert und hingenommen, wie es ist.
Das Erstaunlichste finde ich eigentlich, wenn du jetzt hier so sitzt zum Karriereende, dass du mit Rick Goldmann in einer Mannschaft gespielt hast und ein relativ normaler Mensch geblieben bist. Also das ist das, was mich am meisten begeistert in dir.
Wir haben nicht so lange gemeinsam gespielt, deswegen konnte ich nicht
so. Naja, so ein WM-Turnier habt ihr schon zusammen gespielt, oder nicht?
Ja, da war ich noch sehr jung.
Und ja, gut, aber deshalb ja. Überleg mal, gerade in der jungen Phase, da setzt man ja sozusagen Maßstäbe für die weitere Entwicklung.
Man sucht sich vielleicht aber auch als Junge dann doch die richtigen
Leute. Die falschen Idole vielleicht.
Ja, hat er ja nicht gemacht.
Eben, ist alles die richtigen gut. Leute.
Das die Gefahr war da, meine ich ja nur.
Aber wenn man
das so kommentiert, finde ich gut.
Schau, wie er weitermachen will.
Ja, ich möchte ja mehr über den Ulle sprechen. Also ich meine, ich glaube, das ist interessant. Wir haben auch gesprochen gehabt, wenn du auf der Karriere zurückblickst, was ist das, wo du vielleicht am meisten stolz drauf bist? Warst dabei Halbfinale 2010 daheim, hast die meisten Tore in der Franchise von den Adler Mannheim, hast
drei Titel,
genau, dreimal Deutscher Meister. Was ist so, wo du sagst, das ist geil?
Was auch nicht viele haben, über 200 DEL-Tore. Einer der erfolgreichsten Torjäger.
Und mal 4 Tore im Derby gegen Düsseldorf, ne?
Mhm. Mit dem KLC, ja. Ich habe da in dem Videoclip gesagt, ich bin froh, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ein Arzt für mich nicht die Entscheidung treffen musste, dass es mit der Karriere nicht weitergeht. Da bin ich stolz drauf, dass ich 3 Titel gewinnen konnte. Das freut mich auch sehr. Vor allem die lange Durststrecke bei den Adler Mannheim, als wir die 2015 beenden konnten. Das hat uns dann schon sehr, sehr stolz gemacht, weil man auch weiß, wie die Organisation nach Erfolg gelächzt hat in den Jahren. Als ich allerdings mein erstes DEL-Profi-Jahr bei den Kölner Haien gespielt habe, sind wir direkt Deutscher Meister geworden. Ich hätte nie gedacht, dass wenn ich 19 oder 20 Jahre später mal über meine Karriere spreche, dass man im gleichen Atemzug auch sagt, dass das bis dato der letzte Meistertitel der Haie war, weil das ja eine Organisation ist, die eigentlich auch von Erfolg und von Sternen auf dem Trikot gepflastert, jetzt nicht unbedingt, aber die lebt davon eigentlich, lebt ja. Eigentlich, genau. Und,
aber weil du es gerade schon angesprochen hast, Gesundheit, auch wir haben das natürlich mitgekriegt damals, diesen Check. Ich glaube, diesen Check, wo du bewusstlos warst, das war schon ein großer Einschnitt in deinem Leben. Also
muss jetzt vergangenes Jahr im Viertelfinale.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall. Also weil du gehst ja die Spiele raus und Eishockey ist ja ein fairer Sport. Also das ist ja, man sieht es ja Gott sei Dank sehr, sehr selten, dass jemand mit der Trage vom Eis geholt wird oder dass wirklich schwerwiegende große Verletzungen, vor allem auch Kopfverletzungen mit dabei sind. Aber du sagst es schon, das war bei uns zu Hause aber auch ein großes Thema familiär. Auch in der Entscheidungsfindung, die Karriere dann zu beenden, war das natürlich auch ein großes Thema. Und wenn du eben mal das Eisstadion verlässt im Krankenwagen mit Blaulicht und dich nicht mehr daran erinnern kannst, wie du überhaupt vom Eis und in den Krankenwagen reingekommen bist, bist du natürlich heilfroh, wenn du dann wieder gesund auf 2 Beine zu Hause reinlaufen kannst und wirklich noch alles funktioniert. Und,
hättest du jemals geglaubt, dass das Thema Tod als Profisportler, was in dem Moment ja wirklich nah war, so nah dir jemals kommt zuvor?
Nee, auf gar keinen Fall, weil du beschäftigst dich ja mit ganz anderen Dingen. Also jetzt als Eishockeyspieler, bevor du zum Spiel fährst, beschäftigst du dich mit dem Aufbau des Gegners, mit dem Überzahlspiel, mit dem Unterzahlspiel. Das sind so, was esse ich nach dem Spiel? Ich meine, du warst ja selber Sportler. aber das,
große Lebensfragen
halt, die ja. Ganz großen Lebensfragen, genau. Gehst ja auch mal zum Busfahrer runter und fragst, haben wir heute eine Kiste Bier oder 2 Kisten Bier für den Heimweg dabei? Und dann, dass du beim Rückweg gar nicht mehr mit dem Bus drin sitzt. Das ist eine Thematik, mit der beschäftigst du dich nicht. Aber ich bin auch immer noch der Meinung, dass Angst ist kein guter Beifahrer. Also das, wenn du aufs Eis gehst und dich damit beschäftigst, was könnte passieren, wenn... Das, ich glaube nicht, dass das positiv auf dich sich auswirkt, auf dein Spiel.
Vielleicht, was du sagst, auch ein guter Ratgeber für insgesamt die gesellschaftliche Situation. Angst nie ein guter Ratgeber. Trotzdem muss man natürlich auf viele Dinge achten. Wir können ja vielleicht ganz kurz noch, Ulle, weil du jetzt hier sitzt und ja irgendwann auch vorausschaust, mal einen Tweet einbinden. Wir haben ja immer gefragt, macht mit, sehr gerne, liebe Eishockey-Fans, über Liga auf Eis, das ist der Hashtag. Guck mal da, Jan0077. Was machst du nach deiner aktiven Karriere? Das kannst du jetzt noch, bevor wir dann in die Werbung müssen, weil das gehört ja leider heute dazu, leider nicht, aber es gehört ja dazu. Normal wäre ein Podcast, da können wir labern bis zum Ende. Jetzt darfst du nochmal schnell antworten, ob es da schon was Neues von dir gibt.
Ja, da gibt es konkrete Sachen. Also ich habe gesagt, ich werde im Eishockey bleiben. Ich gehe in dem Bereich Spielerberater, Agent, werde da speziell junge Spieler beraten, aber natürlich auch nordamerikanische Spieler. So wird meine Zukunft aussehen. Ich habe da ein sensationelles Angebot bekommen von der SMA, nennt sich die. Der Job hat mich gefunden, also ich bin da gar nicht losgegangen und bin da selbst aktiv geworden, sondern das ist ein unglaublich tolles Konzept, was mich sehr überzeugt hat, was ich sehr passend finde und wo ich mich dann auch so nach der Karriere so ein bisschen verwirklichen kann. Aber ich hoffe, dass wir uns auch ab und zu noch mal sehen werden, sehen sollten.
Aber trotzdem noch in den Altstadien unterwegs.
Definitiv, auf jeden Fall, ja. Also Büro, das wird nie so meins werden, sondern ich werde mich schon am Wochenende in den Eisstadien blicken lassen.
Jetzt hören einige Spieler auf, ne? Höhnleitner hat aufgehört, Patrick Köppchen hat aufgehört und der Mann, den wir jetzt zugeschaltet haben, den holen wir rein, über Bild. Marcel Gotsch ist uns zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ah, da ist er.
Guck mal hinter uns.
Ah, hinter uns ist er.
Wir hören ihn und wir sehen ihn. Sehr schön. Gotschi, lass uns mal ein bisschen sprechen über dein Karriereende. Jetzt sitzt du da, hast auch aufgehört. Wir haben ja mit Ulle schon gesprochen. Ist irgendwie total bitter gelaufen für euch alle aufgrund des Coronavirus, dass ihr eure letzte finale Ehrenrunde, wann auch immer die passiert wäre, gar nicht feiern konntet mit den Fans. Wie geht's dir erstmal persönlich, natürlich gesundheitlich, muss man ja auch fragen in diesen Tagen.
Na, soweit. Alles gut. Der Coronavirus hat mich bisher verschont. Ja, ich denke, mir ging es ähnlich wie im Ulle. Der Virus hat da einiges durcheinander gebracht, aber na, ich denke, ab dem Zeitpunkt, als ich es bekannt gegeben habe, dass ich meine Karriere beenden werde, habe ich mich da schon ein bisschen drauf eingestellt. Ja? Und ich bin in das letzte Vorrundenspiel gegangen, so jetzt mache ich mein letztes Vorrundenspiel und danach geht es nochmal um die Wurst. Habe den Puck mit heimgenommen und ja, dann war auf einmal doch alles beendet. Klar, komisch und irgendwie, ja, klar, schade und ich hätte es gerne die Playoffs gespielt. Aber ich glaube, in der Situation muss man das so nehmen, wie es ist. Und ja, ändern kann man es eh nicht. Wenn es jetzt, ich denke, was gewesen wäre, wo ich hätte was anders machen können oder das durch irgendwelche andere Entscheidungen meine Karriere beendet hätte, dann wäre ich vielleicht, ja, doch mehr traurig drüber. Aber so, ja, so ist, wie es ist und man muss das Beste daraus machen, denke ich.
Ich habe vorher einen Ulle auch schon gefragt, der übrigens schon, weil die Leute ja auch fragen, du hast schon ein bisschen abtrainiert, gell? Weil du neben mir sitzt, sieht man schon ein bisschen, dass du sportlich ab. Also
jetzt pass auf. Körperlich abtrainiert. Marcel springt auch gleich noch auf den Zug auf.
Das lassen wir mal so stehen.
Ja? Ich war täglich im Kraftraum, so viel kann ich schon sagen.
Drin schon, aber du hast nichts gemacht. Nee, ganz ehrlich, eigentlich wollte ich dir Gottsch hier eine Frage stellen, nur dich nebenbei beleidigen, so wie es gehört.
Also ganz normal eigentlich hier.
Gottsch, wie habt ihr das in Mannheim mitgekriegt? Wer hat euch das erzählt und war das vorher bei euch zumindest schon so ein Thema, dass die Liga vielleicht vorbei sein könnte?
Ein paar Jungs haben gefragt, ja, ob man was weiß, von wegen, dass was abgesagt wird oder verschoben oder dass wir erstmal pausieren. Und dann haben wir gesagt, nö, also ist mir jetzt nichts bekannt. Und dann auf einmal kamen Nachrichten aus von den Wolfsburgern. Die saßen wohl im und oder vor dem Bus und in der Kabine und ja, hatten ihre Auswärtstasche dabei, aber durften noch nicht los nach Nürnberg. Und ja, dann waren wir quasi mit denen immer in Kontakt. Und irgendwann kam die Nachricht, ja Jungs, gerade kam der Manager und wir gehen heim. Playoffs zu Ende. Und dann dachte man natürlich erst, das war ein Spaß. Ja, die erste Nachricht, die ich kriegt habe, war vom Chad Pickard. Und nicht immer alles, was er sagt, stimmt dann auch. Ich habe dann gewartet,
bis es zwei, drei andere okay, man darf eigentlich die erste Aussage haben. Fast nie glauben.
Vor allem keinem Torhüter glauben.
Ja, mit Torhütern ist das immer so eine Sache. Aber ne, dann war es tatsächlich so. Und dann haben wir uns alle blöd angeschaut. Ja.
Gotschi, wir wollen ja auch ein bisschen auf deine Karriere nochmal zurückblicken. Und erstmal kam mir übrigens gerade ein Tweet rein, wo ein Fan gesagt hat, bitte bietet doch mal Christoph Ulmer was zu trinken an. Nee, gibt's nicht. Okay. Aber wenn, hätte ich es dir aus dieser Tasse angeboten. Oh, guck mal, da kommt Wasser. Denn das ist eine Tasse, die sozusagen mit Marcel Gotsch in Verbindung steht. Denn Marcel Gotsch war ja immer in seiner Karriere eine absolute Social-Media-Maschine, muss man sagen. Der hat ja Posts rausgehauen vom Allerfeinsten. Und einer seiner ersten Posts, ja, hier natürlich das schöne Bild rund um den Meistertitel. Und guckt mal da, ja, Tassen-Gotsch. Ja, Tassengotsch Ende, denn diesen Spitznamen hatte er irgendwann, denn einer seiner ersten Posts bei Social Media war eine Tasse, ein Bild mit einer Tasse, einfach nur so. Dann wurde da eben ewig aufgezogen von seinen Mannschaftskollegen und das ist auch ein Bestandteil im Rückblick vom Kollegen Bernd Ruttmann zu Marcel Gotsch.
This is how legends are made. Marcel Gotsch, Tor, und da ist das Tor für Mannheim.
Guter Schuss. Das ist Tor.
Deutschland führt. Marcel Gotsch, ist das wahr?
This is how legends are made.
Das war ganz am Anfang in Esslingen. Kleinschüler Bambini Mannschaft. Ja, hier oben auf dem Tor.
Marcel Gott steht mit 3 zum ersten Mal auf den Kufen und entdeckt seine Liebe zum Eishockey.
Vom Kindergarten und von der Schule dann eine knappe Stunde bis zur Eishalle. Es war teilweise ein bisschen schwierig in der Schule zu erklären. Die Lehrer haben mich halt einmal gefragt, Marcel, hast du dich schon beworben oder was machst du nach der Schule? Und ich habe gesagt, ich probiere erst mal Eishockey zu spielen.
Mit 16 das DEL-Debüt für Schwenningen. Ab 2000 spielt Gotsch für die Nationalmannschaft.
Es war einfach, hat Spaß gemacht. Ich war da mit anderen Jungs. Dann bei der WM 2001, ich glaube, da habe ich mir dann gedacht, wow, das ist ja was Großes. Und war dann auch jedes Mal mit Stolz und Leidenschaft bei den Spielen, wenn ich das Trikot von der Nationalmannschaft anziehen durfte.
Gott spielt 112 Länderspiele und erlebt bei Heim-WM und Olympia die größten deutschen Eishockey-Triumphe.
Ja, auf jeden Fall war das ein Highlight. Die WM hat einen ähnlichen Charakter gehabt wie jetzt die Olympiade. Die hat richtig gut angefangen und dann haben wir uns irgendwie durchkämpft und durchgebissen bis ins Halbfinale. Da ist das Spiel, das Halbfinale gegen Russland. Das war das 1-0.
Christian Jauch. Guter Schuss, Tor! Deutschland führt! Marcel Gott, ist das wahr?
Situation war 5 gegen 3. Schuss von der blauen Linie und ich habe den Nachschuss am Torhüter vorbei. Ja, stolz, dass ich da in der Mannschaft sein durfte, das miterleben konnte. Damals haben wir, glaube ich, gedacht, dass wir das nochmal toppen. Dann kam die Olympiade. Für mich, für das deutsche Eishockey, ist der Gewinn der Silbermedaille sportlich das Größte, was man erreicht hat. Für mich war dann der Moment, als wir die Medaillen um den Hals gekriegt haben, so der Moment, als dann jeder angefangen hat, wieder zu grinsen und sich zu freuen. Und ja, da haben wir ja auch eine schöne Tasse. Ja, dann hat jeder nur noch, hat sich dann gefreut. Und wir sind dann direkt nach dem Spiel noch zur Abschlussfeier. Wir hatten den Christian noch dann, als der die Fahne da tragen durfte. Und von dort ging es dann ab ins deutsche Haus. Da haben wir ein bisschen gefeiert.
Marcel Gotsch. 699 Spiele in der NHL. Silbermedaillengewinner, deutscher Meister.
This is how legends are made. Oh, mega. Ich stelle das mal hier ein bisschen zur Seite. Da haben wir auch noch eine Tasse von Marcel Gotsch. Olympia, da spielt er einen schönen Assist. Gegen Kanada war es, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Wahnsinn. Gotsch, unglaubliche Bilder. Mega Karriere. Ich glaube, ja. Da machen wir auch noch mal Ideen hierfür, oder?
Ja, definitiv.
Hut ab. Es kam gerade ein Tweet auch direkt rein, rund um deine Karriere und natürlich den Abschied. Ein paar Fans oder beziehungsweise ihr Eishockey in NRW, genau, will wissen, dass ja für euch, Ulle gehört dazu, für einige, das jetzt so zu Ende gegangen ist. Gibt es vielleicht ein Abschiedsspiel, wo ihr drüber nachdenken könntet, dass ihr das sozusagen als Team macht? Ein gesammeltes Abschiedsspiel.
Du, ich habe da eigentlich gesagt nicht so drüber nachgedacht. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir kriegen jetzt erstmal die Situation rum und dann schauen wir, ob da was geht.
Aber ich glaube, nach Mannheim kommt auch im Oktober Boston. Wäre das eine Idee? Du als mit fast 700 NHL-Spielen, dass du da nochmal aufläufst?
Ich weiß nicht, ob das geht. Boston will ja auch eine Chance haben, oder?
Ah, da gibt es hier ein paar Formate, die man sich überlegen könnte tatsächlich,
ja, für so verdiente Spiele. Anschmeißen. Wir wohnen nicht allzu weit voneinander entfernt, dann komme ich mit meinem Sohn vorbei, du schnappst dir deinen, dann spielen wir in deiner Garageneinfahrt, schießen dein Garagentor kaputt und dann könntest du noch eine Wurst grillen. Was hältst du von dem Vorschlag?
Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich hatte gestern mein härtestes Spiel, glaube ich, in meiner Inline-Hockey vor dem Haus gegen meinen Sohn. Ich habe fix und fertig danach.
Ja, du brauchst immer neue Herausforderungen, auch in der Karriere, nach der Karriere, auch noch ein Stichpunkt. Wir haben es Ulle natürlich auch gefragt, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, du hast es unter der Woche in der Rheinpfalz bei den Kollegen von der Zeitung schon mal ein bisschen verraten. Du wirst im Sport natürlich in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben. Ist ja mega, solche Aussagen, genau das brauchen wir ja, dass so Jungs wie ihr weiter im Eishockey arbeitet. Was ist da so die Idee? Bist du der Nachwuchstyp oder wo geht's hin?
Weiß ich auch noch nicht. Ich habe schon mal einen Teil, oder meinen Trainerschein gemacht, den C-Schein. Damit darf ich in der Jugend ein bisschen arbeiten. Und ich bin mit Mannheim in Gespräche. Ich denke, das wird, ja, hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Ich denke, da wird man die Gespräche aber in nächster Zeit wieder führen. Und ich hoffe, dass man, ja, dass man da was findet und was für beide Seiten auch passt.
Okay. Auf jeden Fall extrem wichtig, dass solche Leute wie der Gotschi im Eishockey gehalten werden, ja, auch für den Nachwuchs tatsächlich, als Vorbilder und dann auch als Trainer.
Weil wenn wir dann noch einen Tweet einbinden, Hashtag Liga auf Eis, dann sehen wir, wie wichtig die beiden waren im Eishockeysport für die Fans offensichtlich. Guck mal, Jakob N., DEL ohne Ullmann und Gotsch, für mich wie Fußball ohne Schweini und Poldi. Ja, zwei große Idole auf und neben dem Eis, ihr werdet fehlen. Frage ich mich jetzt natürlich nach dem Tweet, wer ist Poldi, wer ist Schweini?
Keine Ahnung. Was ist da das Schlimmere?
Ja, schöner Tweet.
Also dann, ja, merkt man auch so ein bisschen die Wertschätzung nach all den Jahren. Also die zwei Jungs haben ja Großes im deutschen Fußball auch geleistet. Und danke für die netten Zeilen auf jeden Fall.
Marcel, ich glaube, wir sagen danke im Namen aller Eishockey-Fans. Natürlich auch das Gleiche gilt für Ulle, dass ihr uns so viel Freude gemacht habt in den Vereinen, rund um die Nationalmannschaft. Die Erfolge haben wir auch gerade noch mal bebildert gesehen. Olympia natürlich, 2010, dieses unfassbare Halbfinale. Da war so viel drin. Also wir sagen Respekt und verneigen uns vor euren Karrieren. Es hat echt Bock gemacht, da ein Teil von zu sein, den man begleiten durfte als Reporter und als Berichterstatter.
Danke.
Vielen Dank, Männer.
Danke.
Gotschi, liebe Grüße nach Mannheim und alles Gute für das, was kommt. Wünschen dir toi, toi, toi und viel Gesundheit.
Ganz genau.
Danke, euch auch. Mach's gut.
Auch die Family. Servus, ciao.
Servus, ciao.
Ja, schön zu sehen, dass wir da hören. Auflegen. Ja, genau, ich muss hier auch auflegen, aber ich bin ja nicht so der Technikgott, aber ich habe es geschafft. Den roten Button habe ich gefunden. Das krieg ich hin. Wir wollen natürlich auch jetzt direkt Tschüss sagen zu Christoph Ullmann. Danke, dass du da warst, dass du den Weg auch nochmal gefunden hast, die Kilometer runtergepresst bist auf der Bahn hier zu uns ins Studio.
Sehr
gerne. Die Eishockey-Show TV Edition. War mega und wir sehen uns. Also bleib Bürohengst, was auch immer, oder schau bei uns auf dem Eis vorbei ab und zu. Wir turnen da ja auch ab und zu nach wie vor rum.
Vielen Dank.
Danke. Mega. Danke, Ulle. Und wir wollen ganz kurz, da kannst du gerne noch mit reinschauen, bevor du das Studio verlässt, auf ein paar kuriose Szenen schauen. Und ich glaube, bei der einen Szene war sogar Basti Schwele live dran beteiligt, weil ich vermute, er hat es kommentiert.
So, Ilya Scharipow, der sucht immer noch den Puck in der Ausrüstung. Also noch keiner hier spielbereit, um weiterzumachen. Man muss jetzt auspacken. Ja, und findet nicht. Und weiter wird gesucht. Und zum ersten Mal können dann auch die Schwenninger-Fans hier ein bisschen lächeln. Das dauert schon eine ganze Weile. Wo ist das Ei? Er hat ihn immer noch nicht gefunden. Auch das Tor wird durchsucht. Aber da vielleicht ist... Wer hat den Puck gesehen? Er bleibt noch verschwunden, Scharipow. Den haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. Den ersten Puck und Scharipow geht wieder auf die Suche. So, hinten hinein und jetzt hat er ihn tatsächlich gefunden.
Why do we have to do this?
Gab's die Ansage vom Stadionsprecher, schmeißt alles rein, was er könnte, aber das war mehr in Richtung Mannschaft gerichtet. Und das Publikum hat es wirklich 1:1 genommen.
Was man alles in ein Tor schmeißen kann, manche tun es ja auch mit Flüchtlingen. Du warst dabei mit dem Puck, ne, von Scharipow.
Den Puck bei Scharipow, ja, das hat ja wirklich ein paar Minuten gedauert. Also es war jetzt nur zusammengeschnitten, aber die haben ja wirklich eine Sequenz weitergespielt. 2-3 Minuten und dann beim nächsten oder übernächsten Unterbruch hat er den Puck erst wieder gefunden in der Hose.
Wahnsinn. Endspurt, letztes Drittel, die Eishockey-Show TV Edition mit Rick Goldmann, Sascha Bandermann und Basti Schwele und gleich unserem Telefongast. Und erstmal zurück, herzlich willkommen. Und wir wollen, glaube ich, sofort einsteigen, oder? Wir holen ihn sofort rein. Wir haben ja gesagt, wir schalten
die Zeit.
Ja, die Zeit, genau. Ja, running on empty. Wir schalten nach Nordamerika, nach Nashville. Er war bei den Anaheim Ducks, ist jetzt aber getradet worden, ja, vor kurzem nach Nashville zu den Predators. Und deshalb sagen wir aus der NHL herzlich willkommen, denn die ruht momentan auch. Wie sehr ruht er momentan? Corbinian Holzer ist dabei. Herzlich willkommen, Corby.
Servus, grüß dich.
Nochmal Trikot zurecht zupfen, Corby. haben wir gerade gesehen. 60 Trikot an wieder.
Da, kannst du das mal ganz kurz nochmal zeigen, dass wir da auch das Emblem des Vereins so richtig sehen? Bisschen nach unten noch? Schau dich nicht. Unten. Guck mal da. Im 60-Trikot. Du bist der glühende Anhänger offensichtlich.
Schon seit ich 3 bin ungefähr. Ich glaube, also ist eigentlich mein ganzes Leben.
Einmal Löwe, immer Löwe, oder? Ja, genau.
Genau, ja.
Und es ist tatsächlich so, ich war ja, ich hab Corby Besuch gehabt, für die WM eigentlich. Und es war das erste, was man gezeigt hat, dass er wirklich 60 Trikots drüben hat. Alte 60 Trikots. Und erzähl mir, wie du 60er-Fan worden bist, weil ich glaube, die Geschichte ist noch schöner.
Ja, das ist der typische Klassiker, den man so kennt. Ich bin damals vom Kindergarten nach Hause gekommen. Und dann, im Kindergarten war jeder Bayern-Fan. Da gab es vielleicht einen oder zwei 60er, aber die haben natürlich sich nicht getraut, was zu sagen in der Zeit. Ja, dann bin ich halt nach Hause gekommen, habe gesagt zu meinem Vater, ja du, ich bin jetzt übrigens Bayern-Fan. Hat er mich angeschaut und hat gesagt, na, das glaube ich nicht. Weil der Opa war schon 60er und du bist auch 60er. Und ab dem Zeitpunkt waren bei uns eigentlich schon immer die ganze Familie blau eigentlich.
Oh Mann, so ist das manchmal im Family Life. Ober sticht unter, sehr schöne Geschichte. Lass uns noch ein bisschen quatschen über das, was gerade passiert in der NHL, nämlich nichts. Auch die Liga ruht ja mindestens 30 Tage. Wie ist das gerade so vom Stand der Dinge? Was kannst du machen, was darfst du nicht machen? Wie sieht es momentan aus da in der Warteschleife, wenn man so will, in deinem Job?
Ja gut, also die Infos, die wir haben, sind jetzt auch nicht viel mehr als die Infos, die ihr wahrscheinlich habt. Es ist gerade schwierig, weil es alles sehr eine schwammige Situation ist, sage ich mal. Also uns wurde gesagt, wir sollen so viel wie möglich zu Hause bleiben, selbst Quarantäne erstmal machen, dass so weit wie möglich Kontakte vermieden werden. Bei uns sind auch die Trainingshallen zu, also wir können jetzt auch nicht in Kraftraum oder aufs Eis oder selbst irgendwie Eis mieten. Wir sollen auch vermeiden, irgendwie in öffentliche Fitnessstudios zu gehen, ganz klar. Das kann ich halt Körpergewichtstraining im Hotelzimmer machen, zum Beispiel bei mir. Aber wie gesagt, es ist wirklich eine Ausnahmesituation auch bei uns. Also keiner weiß jetzt auch so richtig, wie, wann und in welche Richtung es dann weitergeht. Aber also ich persönlich oder beziehungsweise ich denke, die meisten Spieler hoffen natürlich, dass irgendwann es dann zumindest die Trainingshallen wieder geöffnet werden, dass wir eventuell dann weitermachen können. Aber ja, wie gesagt, sehr schwierig, das zu beurteilen und sehr schwierig, da jetzt vorauszuschauen und sagen, ja, wie es weitergeht.
Jetzt trifft es dich ja der speziell, muss man natürlich sagen, Holzi, weil du bist kurz zuvor erst getradet worden. Du bist jetzt nicht daheim in deinem Haus, in Anaheim oder da in der Nähe, sondern du bist ja jetzt quasi woanders, du bist wirklich im Hotel. Wie machst du es wirklich? Es ist ja offiziell eine Pause, ob wirklich gespielt wird, weiß keiner, aber du musst dich fit halten. Wie schaffst du es?
Ja, das ist halt jetzt die große Kunst. Wie gesagt, wir wissen nicht, wann es weitergeht, also du kannst jetzt auch nicht hier davon ausgehen, dass wir nächste Woche schon wieder anfangen. Wenn du dann sagst, ein paar Tage ohne Eis oder jetzt mal nur leichtes Krafttraining, leichtes Fitnesstraining, überbrückst du das schon. Aber es kann natürlich auch 4 Wochen dauern oder 3 Wochen oder so. Und dann kannst du natürlich nicht nur rumsitzen. Deswegen musst du schauen, dass du irgendwie aktiv bleibst. Und wenn es nur ab und zu mal rausgehen ist, zum Kaffee trinken gehen oder so oder einen Kaffee holen. Wie gesagt, das ist natürlich auch wieder so eine feine Linie, auf die du achten musst, wegen den sozialen Kontakten halt. Aber irgendwas musst du ja machen. Also versuche ich schon rauszugehen, spazieren zu gehen, zumindest frische Luft, weil sonst fällt dir hier auch die Decke auf den Kopf. Aber im Großen und Ganzen musst du schauen. Ich muss natürlich jetzt vielleicht nachher mal den Tisch hier auf die Seite schieben. Und dann fällt mir dann schon was ein, wo du eine halbe Stunde was machen kannst, dass du zumindest mal die Herzfrequenz ein bisschen hochbekommst und dass der Körper nicht ganz einschläft.
Corby, heißt das auch, du bist jetzt komplett allein derzeit im Hotel in Nashville, auch nach dem Trade, das ist ja alles noch nicht so lange her. Heißt das auch, ihr Spieler untereinander könnt euch jetzt nicht treffen oder irgendwas, ist da wirklich kaum Kontakt da?
Wenig, also ich war jetzt, Freitag war ich mal mit jemand beim Essen, bei ihm zu Hause, aber ansonsten ist schwierig. Die meisten haben natürlich auch Familie und jeder versucht sich da natürlich so gut wie möglich dran zu halten. Dass man im kleinsten Kreis bleibt. Deswegen bist du eigentlich hauptsächlich auf dich alleine gestellt. Und bei mir ist natürlich jetzt nicht die ideale Situation, dass ich im Hotel bin. Aber ja, es hilft halt nichts, Ausnahmezustand. Und da muss man sich ja irgendwie anpassen.
Eine Frage noch, weil es ja doch was anderes ist in der National Hockey League. Und ich weiß auch, dass man nicht über alles sprechen darf oder soll. Vielleicht von den Vorgaben her trotzdem die Frage. Jetzt ist die Liga offiziell pausiert. Wie funktioniert der Informationsfluss oder wie hat er auch funktioniert, als die Liga pausiert wurde? Wie habt ihr es mitgekriegt und wie werdet ihr jetzt weiter informiert?
Also mitgekriegt war, Mittwochabend war das, wo die NBA ja den Fall hatte, den ersten Fall mit dem Spieler. Und da war eigentlich schon relativ vorauszusehen, dass das bei uns am nächsten Tag auch so passiert. Und ja, in der Früh sind wir dann, haben wir gleich die Nachricht bekommen. Wir haben da so eine Teamworks-App auf dem Handy, wo alle Spieler drin sind und auch die Physios und so. Haben wir eine Nachricht bekommen, dass eben alle Morning-Skates gecancelt wurden und auch die ganzen Team-Meetings. Und dass wir dann ein Meeting im Hotel haben mit dem General Manager, der uns dann soweit ja, die Informationen gegeben hat, was er wusste, war natürlich auch noch alles etwas schwammig. Die haben dann um, glaube ich, 13 Uhr Ortszeit damals eine Telefonkonferenz gehabt mit dem Board of Governors und den ganzen GMs und alles, wo das dann soweit beschlossen wurde. Und wir haben uns dann danach nochmal getroffen, nachdem das offizielle Statement dann auch raus war, dass die Liga pausiert, und haben dann halt soweit die Informationen bekommen, wie es jetzt erstmal weitergeht, kurzfristig gesehen, und wie es dann danach weitergeht, war schwer zu sagen, ob wir dann zum Beispiel gleich mit Playoffs anfangen oder ja, wir sind mit Pre-Playoffs spielen, was ja doch ein bisschen unfair ist für Mannschaften, die vielleicht draußen sind, aber von den Punkteprozenten her eigentlich drin wären oder über dem Strich. Und ja, da ist, wie gesagt, alles sehr schwammig und viel Spekulation. Und ja, über diese Teamworks-App beziehungsweise per E-Mail kriegen wir natürlich auch von der PA, also von der Players Association, die Infos dann, um zu sehen, ja, wie es weitergeht und was der letzte Stand ist.
Ja, ich glaube, da wissen viele Leute gerade wenig, und das ist genau das Problem, was alle haben im Sport. Aber Corby, danke für deine Einschätzung, und ich kann eins sagen, vertritt weiter schön die deutschen Eishockeyfarben in Amerika, in den USA, und natürlich auch die deutschen Fußballfarben offensichtlich, wie wir sehen. Ja?
Corby, danke für deine Zeit, alles Gute.
Genau, liebe Grüße nach Nashville, danke dir.
Danke euch, bis dann.
Ciao, Corby. Ja, interessant, ne? Wie so Sportler sich eben dann irgendwie diesen Situationen jetzt momentan anpassen müssen. Das betrifft natürlich auch die Jungs in der Deutschen Eishockeyliga, in der NHL haben wir jetzt gehört. Wir wollen aber auch mal in der DL2 nachhören und haben ja schon angekündigt, wir wollen mal mit Marco Pfleger telefonieren, der ja für Bad Tölz spielt, bei den Löwen dort, einer der absoluten Topscorer war in der abgelaufenen Saison bisher. Marco ist uns zugeschaltet. Servus, grüß dich.
Servus, grüß dich.
Ja, schön, dass wir die Möglichkeit haben, dass du auch noch Zeit hast für uns hier in die Eishockey-Show, die TV-Edition. Wie ist es für einen Spieler in der DL2? Ich meine, auch ihr seid natürlich sozusagen im Wartezustand. Playoffs seid ihr mittendrin oder wärt ihr mittendrin gewesen. Wie ist es bei dir momentan und natürlich auch die persönliche Lage?
Ja, wir waren natürlich auch sehr überrascht bei dem Ganzen, und ja, wir haben einfach auch nicht gewusst, wie es weitergeht, und so wie wir es überall jetzt gehört haben, wurde einfach das somit frühzeitig leider abgesagt. Ja.
Bist ja auch einer der beste deutsche Spieler in der
drittbester DL2. Scorer.
Genau, drittbester Scorer, 69 Punkte, 31 Tore. Also du hast die Liga, kann man schon sagen, richtig gerockt, nachdem du ja aus Nürnberg gekommen warst, aus der vergangenen Saison, hast dann in der DL2 eben so eine Saison gespielt. Wie ist das jetzt gerade auch in so einem Wartezustand, wo man vielleicht auch die Möglichkeit, die Idee, die Hoffnung hat, ich weiß nicht, sag's uns, auch im nächsten Jahr wieder vielleicht DL zu spielen?
Ja, man wird natürlich immer das Bestmöglichste geben und am besten so hoch wie möglich zu spielen. Und ja, was nächstes Jahr Sache ist, das muss man jetzt erstmal abwarten. Jetzt schauen wir, wie das jetzt die restliche oder die nächsten paar Monate ist, wie sich alles entwickelt. Weil ich glaube, für jeden war das jetzt ein Schlag mit der gesundheitlichen Situation hier in Deutschland oder überall auf der Welt. Und ich glaube, jetzt momentan gibt es wichtigere Sachen oder Dinge, die man klären muss. Und dann schauen wir optimistisch nach vorne.
Aber Marco, trotzdem, was du es gerade angesprochen hast, jetzt geht gar nicht um dich, aber finden momentan Gespräche statt, Vertragsverhandlungen, oder ist es wirklich aufgrund der Situation momentan so, dass das auch komplett ruhig ist und dass man das wirklich wegschiebt?
Ich glaube, also bei uns ist es so, und ich denke, ich spreche für die Mehrheit, dass es eher ruhig ist, dass man jetzt einfach weiterschaut, wie die nächsten Monate sich entwickeln, weil die meisten Verträge gehen ja noch ein, zwei Monate, und da muss man jetzt abwiegen und schauen, wie man das am besten regelt.
Marco, dann sind wir gespannt und hoffen, dass das natürlich alles gut ausgeht, auch für euch in allen Ligen und für alle Sportler natürlich, und hoffen, dass ihr die Wartezeit irgendwie überbrücken könnt, weil es natürlich jetzt eine lange, lange Pause sein wird. Trotzdem alles Gute und halt dich fit.
Uns.
Genau, und genau, bleib gesund.
Danke, Marco.
Danke für die Infos aus Bad Tölz. Servus, ciao.
Ciao.
Wow, so, jetzt können wir leider nicht mehr in die Overtime.
Die Zeit ist natürlich viel zu kurz, das war so klar.
Die Zeit ist eine Bitch, ich sag's dir.
Ist uns davon gelaufen. Männer, danke trotzdem. Ja, zack, rum. Danke fürs Zusehen. Wir machen den Deckel drauf auf die Eishockey Show TV Edition. Natürlich das Ganze ab morgen dann gedroppt online als Podcast, auch nochmal nachzuhören, wer Bock hat. Wir schneiden das gleich noch ein bisschen zusammen. Und ansonsten sagen wir danke für diese erste Ausgabe.